So, wir haben wieder eine Uhr, eine Sanduhr.
Grüner Sand.
Darf ich umdrehen, ne? Ja. Achtung, und läuft schon. 2x5 Minuten, herzlich willkommen.
Gerne Montag, euer Lieblingspodcast mit
Stefan Schwabmeder
und Andi Weiß.
Und wir wollen natürlich gegen den Sonntagsblues vorgehen, deswegen gerne Montag. Wir wollen aber auch gegen eine Müdigkeit vorgehen. Ich meine, gut, es ist jetzt Februar, ja, bis zum, ich sage jetzt mal, Frühling ist noch ein bisschen hin, aber es kann auch schnell gehen. Ne?
Ich bin immer müde.
Bist du immer müde?
Also ich bin nicht immer müde, aber ich kann immer schlafen.
Ach so, ja, das ist ich auch. Ja, ich habe vor kurzem eine längere Meditation gemacht.
Ne? Oh, gefährlich.
Also, das sind Folgen, ne? 21 Folgen. Und habe die Meditation, bin immer eingeschlafen jedes Mal. Ja, wenn ich dann zu atmen muss und im Hier und Jetzt sein und Schwab wieder schnarcht weg. Ne? Und dann wache ich immer auf, wenn es fertig ist.
Ja, weißt, total geil, tiefenentspannt.
Ja. Aber das ist eine Müdigkeit, sagen wir mal so, die kommt vielleicht daher, weil man sich wohlfühlt. Dann gibt es eine Müdigkeit, die kommt, die übermannt einen so im Sinne von Frühjahrsmüde wird es genannt. Ich weiß gar nicht, ob es die Frühjahrsmüdigkeit eigentlich wirklich gibt. Jetzt aber meine Frage. Es gibt Müdigkeit und Erschöpfung, nenne ich es mal. Und dann ist die Frage, wie kann ich das unterscheiden? Weil es könnte ja auch sein, dass ich jedes Mal, wenn ich meditiere, einpenne. Dass es eine totale Erschöpfung ist, der Schwarmi ist total erschöpft. Oder ist das, kann man das irgendwie erkennen, therapeutisch? Oder?
Naja, es ist spannend, während du es so aufzählst, fällt mir gerade ein, es gibt ja auch den Begriff lebensmüde.
Ja? Naja, ja.
Also das heißt ja, ich bin nicht mehr so wach, dass ich mich an etwas freuen kann. Oder ich bin nicht mehr so wach, dass ich etwas schön finde oder etwas gerne wahrnehmen oder mich etwas gerne auflehnen oder vielleicht fehlt mir auch die Kraft für etwas. Und manchmal ist es ja wahrscheinlich auch im Beruf so. Ich habe viele Leute, die in den Beratungen kommen, in den Beratungsgesprächen sagen, mir fehlt gerade die Kraft, etwas zu machen oder mich aufzurappeln. So. Und das ist ja ganz spannend, auch motivationspsychologisch zu gucken. Manchmal, also mir geht es manchmal so, ich hab manchmal einen Tag, da denke ich mir, boah, ich habe jetzt, sagen wir mal, 20 Sachen gemacht. Oder ich habe eine Tour gespielt, das geht mir manchmal so, das ist eine richtig lange Tour. Und dann fahre ich Sonntagabend nach Hause, telefoniere dann auf der Autobahn noch mit meinen Eltern meistens. Und dann sagt meine Mutter, boah, jetzt bist du platt, oder? Und dann sage ich, nee, eigentlich nicht. Ich merke eigentlich, also würden zu Hause nicht zwei wunderbare Menschen auf mich warten, die mich dazu verleiten, richtig Gas zu geben und schnell nach Hause zu kommen. Ich hätte kein Problem, jetzt die nächste Autobahnausfahrt zum nächsten Konzert zu nehmen. Wenn es so eine erfüllte Zeit ist, dann treibt uns ja etwas an. Und manchmal habe ich vielleicht zwei Termine am Tag und denke mir, boah, das hat aber viel Kraft gekostet. Und man ist ausgelaugt. Und ich glaube, das ist schon ganz spannend zu gucken, was treibt einen an und was macht einen müde. Ja, ich hab gerade das große, den ganzen, ganz andere Extrem der Lebensmüdigkeit genommen. Ja. Da hat jemand keine Kraft mehr. Ja. Manchmal gibt es aber auch eine Arbeitsmüdigkeit. Da fehlt einem Menschen die Kraft zu sagen, ich kann mich gerade nicht aufrappeln. Da ist vielleicht die Sorge sehr groß. Kann ich das abliefern? Oder vielleicht habe ich ganz oft eine Rückmeldung bekommen, ey, du kannst das nicht. Ja? Oder vielleicht steckt in mir ganz tief der Glaubenssatz, ich kann es ja nicht. Vielleicht habe ich auch Angst vor den Leuten. Vielleicht wartet da schon irgendwie ein Kollege, der mir schon immer wieder den gleichen Satz um die Ohren schmiert, wenn ich da in der Früh reinkomme und. Also es gibt, glaube ich, ganz unterschiedliche Gründe, warum auch die Kraft manchmal fehlt oder die Müdigkeit da ist, sich dem Leben gerade nicht so zu stellen.
Okay, aber erstens, woher kommt die Müdigkeit? Und ab wann muss ich etwas ändern? Gibt es einen Kipppunkt sozusagen? Man kann ja auch sagen, ja, sie ist halt positiv oder wie auch immer. Aber das ist ja, wenn man drin steckt, ja gar nicht so einfach. Also wenn ich die Kraft nicht habe, wie kriege ich die Kraft?
Drin steckt ist, glaube ich, gerade ein gutes Wort, das du sagst. Ich glaube manchmal, es gibt ja so Phasen, da muss man sich selbst motivieren. Ja, also muss nicht selbst aufrappeln, komm, jetzt gebe ich nochmal Gas oder ach, jetzt reiße ich mich zusammen, das kriege ich noch zu Ende. Oder so.
Ein Beispiel ist Fitnessstudio.
Naja, so. Das ist ein schlechtes Beispiel, damit kann ich nichts anfangen.
Innere Schweinehund. Ja, ich kann damit auch nichts anfangen, aber ich habe einen Vertrag.
Kenne ich nur von außen.
Der Vertrag motiviert mich manchmal, also, wenn am Ende das Geld abgebucht wird.
Aber wo war das so bei Weight Watchers? Musst du doch Strafe zahlen, wenn du nicht genügend abnimmst.
Ja, genau. Also gut, da gibt es so, aber es sind ja Motivationen wieder von außen, aber ich meine jetzt nur, das ist jetzt ein nettes Beispiel. Aber wenn man jetzt so drinsteckt in einer Müdigkeit und sagt, boah, wie soll ich mich selber aufrappeln? Ich kann mich ja nicht selber aus dem Loch ziehen.
Nee, manchmal kann man es doch so. Also manchmal sagt man doch, komm, jetzt probier es nochmal. Oder jetzt gibt es irgendeinen Grund. Ja, wir hatten auch schon mal in der Folge den Moment, wenn ich sage, oh, ich sehe jetzt nicht die Schraube, die ich von links nach rechts drehe, sondern ich sehe in 2 Monaten den Urlaub, den ich durch das von links nach rechts drehen der Schraube mir erarbeite.
Ja, ja.
Dann schaffe ich so Motivationsquellen vielleicht nochmal zu akquirieren. Mhm. Wenn ich aber merke, ich bin in so einer Müdigkeit drin, auch länger in der Müdigkeit drin und ich schaffe es dann nicht rauszukommen, dann wäre das für mich, glaube ich, so ein Marker. Wenn ich merke, mein Körper reagiert, also wenn mir zum Beispiel mein Schlafrhythmus also ohne, dass ich einen Grund habe, ja? Also wenn ich jetzt, was ich, Nachbarn habe, die frisch eingezogen sind, Studenten-WG über mir, unter mir, links neben mir oder keine Ahnung was,
ja, ja.
Und mich wundert, warum ich immer um 3 Uhr wach werde.
Ja, dann ist klar.
Dann habe ich da relativ Gründe. Aber wenn ich merke, mein Lebensrhythmus gerät aus der Bahn, so, wenn ich merke, mein Körper reagiert, mein Herz reagiert, mein Bauch reagiert, mein Darm, mein Magen reagiert, ja, ja. Ja, so alles so psychosomatische Sachen reagieren, dann merke ich, dass ich's übertrieben habe. Ja. Und dann landen wir wieder bei dem Punkt zu sagen, ach, ich muss vielleicht schauen, dass ich in Ruhe esse, Auszeiten nehme, als Beispiel. Mhm. Dann gibt es ja immer wieder Sachen, dass ich gegensteuern kann. Und dann gibt es aber Momente, wo ich merke, oh, hoppala, jetzt ist das Pferd aber schon weiter galoppiert, das ist gar nicht mehr so leicht aufzuhalten. In der Trauerarbeit ist das so ganz spannend. Eine Trauer findet ja nicht immer sofort statt. Ja, ich habe früher in der Kirchengemeinde gearbeitet, habe Leute, die dann zu einer Beerdigung kamen, denen habe ich meistens Aufgaben gegeben, dass sie was zu tun hatten. Ja, wenn Verlust da ist, selbst wenn es die Oma Kasulke mit 180 ist, ist der Verlust ja immer was Schockierendes. Ja, immer was hat man noch nicht, ist nicht nichts Alltägliches. So. Und dann habe ich denen immer was zu arbeiten gegeben. Dem einen habe ich gesagt, oh, ich bräuchte noch einen Lebenslauf. Der anderen habe ich gesagt, haben sie noch ein Bild oder so. Und dann konnten die in ihrer Ohnmacht was tun. Ja? Wir sind ja oft, wenn Dinge kommen, die wir nicht verstehen, dann sind wir sprachlos oder dann können wir gestaltungslos. Ja? Mhm. So. Und wenn wir dann kleine, einfache Sachen bekommen, können wir was tun. So. Und da war aber noch nie Raum für eine Trauer. Und dann kamen manchmal Leute, Wochen, 3, 4, 5 Wochen später, einen Monat, 2 Monate später und gesagt, jetzt merke ich, jetzt holt mich gerade so die Trauer massiv ein, jetzt möchte ich mal darüber sprechen, so mit einem gewissen Abstand. Mhm. Und dann gab es aber Leute, die haben sich da nicht rangetraut. Wir trauen uns ja oft an Emotionen nicht ran, weil die so groß sind. Mit der Trauer ist es auch so.
Ja.
Deshalb liebe ich in der Trauerarbeit den Begriff des Abtrauerns. Also, dass man sich nicht der ganzen Trauer auf einmal stellt, sondern man geht hin und lässt immer so ein bisschen Zahnputzbecher, großes Wasser, Fässchen aus der Regentonne ab.
Mhm.
Und dann gibt's den schönen Begriff der Habituation. Also ich komme in einen Moment der Gewöhnung, also so ein Gewöhnungseffekt. Also ich gehe da hin und merke, hoppala, ich lebe ja noch. Jetzt habe ich getrauert und die Trauer hat mich nicht weggespült. So. Jetzt gibt's aber Optionen, wie in der Trauer, aber wie im ganzen Leben, dass wir vermeiden oder wir fordern, wir hören nicht auf unsere inneren Signale, wir hören nicht auf unseren Körper, der sich irgendwann zu Wort meldet und sagt, hoppala, schau mal, stopp, es ist zu viel. Und dann ist es ja, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, wenn das Pferd weiter galoppiert ist und ich es nicht mehr aufhalten kann. Mhm. Also wenn der Körper sich nicht mehr einlenken lässt. Wenn ich nicht mehr sage, so jetzt ernähre ich mich mal normal, jetzt gehe ich mal nur noch zu McDonald's, nicht mehr zu Burger King oder Trennkost oder so, und merke, oh, jetzt beruhigt sich mein Bauch, als Beispiel.
Ja, so.
Wenn ich merke, das geht nicht mehr, dann merke ich, glaube ich, dass ich es übertrieben habe und jetzt wird's groß. Ja? Weil ich plötzlich nicht mehr gegensteuern kann.
Mhm.
Und das habe ich oft, dass Leute zu mir in die Beratung kommen, die den Punkt des Gegensteuern-Könnens verpasst haben. Und dann sind die ganz ungerecht mit sich.
Was sagen sie dann? Also was?
Aber die sind enttäuscht von sich. Die haben ja verloren, die haben sie nicht geschafft, die haben sie ja gescheitert. So.
Mhm.
Und eigentlich ist ja aber der Moment, dass ein Mensch ausbrennt, kein Qualitätsbeweis dafür, dass der Mensch doof ist oder faul ist oder leistungsunfähig. So, nein, da ist jemand sehr leistungsbereit. Da ist jemand bereit, sich hinzugeben und so weiter und so weiter, sogar über das Maß hinaus. Und dann aber mit einem Menschen zu schauen, wie kann dieser Mensch sich neu lernen, lieb zu haben? Wie kann dieser Mensch neu lernen, auf Signale zu hören? Wie kann dieser Mensch neu lernen, ein Maß zu finden, sich in diese Welt hineinzugeben, das gesund ist, das vielleicht in dem Maß ist, dass er sagt, okay, das ist jetzt ein gerechtes Geben und Nehmen. Also da hält sich eine Waage, ohne dass ich mich verausgabe, im Wunsch vielleicht was zu bekommen von meinem Chef, meiner Chefin, was ich vielleicht eh nie bekomme.
Burnout ist ja auch interessant, dass man ja, eigentlich ist es ein, ich sage jetzt nicht positives Label, aber es ist so ein, boah, ich habe was geleistet. Ich bin so ausgebrannt, weil ich so viel geleistet habe. Ne? Und das ist ja, glaube ich, auch das Schwere oder Schwierige daran, zu sagen, nee, es ist nicht gut, dass ich ausbrenne.
Ich weiß noch, in den ersten Gemeindejahren, ganz frisch gebacken, hast du auch Supervision, ja, Fortbildung in den ersten Dienstjahren und so heißt das dort, ja, so. Und dann hat in der Runde jeder angegeben, wie viele Urlaubstage er verfallen hat lassen und wie viele Überstunden er hatte. Und der Supervisor hat uns dann schon erstmal die Haare frisch gebürstet und gesagt, dass es schon jetzt kein Leistungsbeweis ist, sozusagen, wie geil man ist.
Ja, genau.
Wenn man eigentlich nicht auf sich selber achtet, ja. Und zu mir hat mal einer gesagt, war ganz spannend, weil er gesagt hat, du, ich beobachte, was du machst. Und er hat gesagt, erstmal Kompliment, also er hat das sehr wertschätzend gesagt, er hat aufgezählt, also ich habe gesehen, du hast das gemacht, das fand ich toll, was du und so. Sagte, aber weißt du was, du musst auch aufpassen, weil du wirst auf dieser Stelle auch einen Nachfolger haben. Und du musst auch so fair arbeiten, dass dieser Nachfolger eine Möglichkeit hat, in diese Fußstapfen zu steigen. Ja?
Auch gut.
Fand ich völlig einen neuen Aspekt nochmal. Auch spannend, ja, so.
Ja.
Also nicht nur, wie gebe ich an, wie viele Überstunden ich habe oder keine Ahnung was. Ja, so.
Was auch ausgebrannt ist, ist unsere Uhr.
Ach,
zweimal schon umgedreht.
Die hat noch nie geleuchtet.
Nein. Wer ganz frisch ist, ist Martina Weiß mit unserem Tipp der Woche zu diesem Thema.
Ja, es gibt nämlich einen wichtigen Unterschied zwischen Müdigkeit und Erschöpfung. Müdigkeit verschwindet oft nach Schlaf oder einer Pause. Erschöpfung zeigt eher, dass die eigenen Kräfte insgesamt über längere Zeit überfordert waren. Da braucht es nicht nur Ruhe, sondern auch ein neues Gleichgewicht im Alltag. Und dann fangen wir immer alle an, keine Ahnung, Wellness zu machen oder entspannende Dinge. Aber ich finde, was anderes wäre eigentlich als erstes viel wichtiger, sich nämlich mal seinen Anspruch anzuschauen. Denn der ist oft der, der uns hetzt. Und wenn wir den hohen Anspruch, den wir haben, nie erfüllen können, dann entwickelt sich auf Dauer Erschöpfung und Unzufriedenheit. Und ich lese jetzt mal was vor aus einem Interview mit Gunther Schmidt, der ist Arzt und Therapeut. Und mir hilft es immer wieder unglaublich bei diesem Thema. Er sagt, ich praktiziere Metazufriedenheit. Das heißt, ich bin ganz zufrieden damit, dass ich nicht ganz zufrieden bin, denn ich kann machen, was ich will. Irgendwem werde ich immer nicht gerecht, selbst wenn mein Tag 70 Stunden hätte. Ich tue nach bestem Wissen und Gewissen, was mir möglich ist, erkenne meine Endlichkeit an und sage, mehr geht jetzt nicht. Wenn mein Organismus sagt, jetzt reicht es, sonst kriegst du die Konventionalstrafe, zum Beispiel Kopfschmerz, dann sage ich, danke, lieber Organismus, und dann muss ich damit leben, dass ich etwas nicht schaffe, was es wert gewesen wäre. Mein Kriterium für relative Zufriedenheit ist nicht Erfolg, sondern die Frage, ob das, was ich tue, sinnvoll ist. Selbst wenn etwas nicht klappt, würdige ich mich dafür, dass ich es überhaupt versucht habe und tröste mich. Meistens gelingt mir das, manchmal drehe ich auch eine Ehrenrunde im Hadern. Und wenn mir in der Praxis dann im Gespräch so ganz erschöpfte Mamas gegenüber sitzen, dann sage ich oft, jetzt gehen Sie mal raus in die Woche und überlegen sich mal, wie Sie jetzt die Dinge einfach nur mittelscheiße machen können. Nicht perfekt, sondern einfach nur mittelscheiße. Ich weiß, das darf man nicht sagen, aber es ist dann sehr eindrücklich. Wenn wir uns nämlich vornehmen, Dinge nicht perfekt zu machen, dann ist die Chance einfach größer, dass wir unser Ziel erreichen. Und das macht dann glücklich. Naja, zumindest zufrieden.
Das war der Tipp aus der frischen Theke.
Genau. Also das war heute so ein bisschen das Thema Burnout. Jetzt ist die Frage, gibt es Bore-out auch?
Ja, das gibt's. Wirklich? Und dadurch, dass die Uhr ja sich jetzt schon wieder langweilt, weil sie eigentlich nicht mehr die Zeit zählen kann, weil du sie gestoppt hast, würde ich die Uhr gerne in der nächsten Folge mal fragen, wie es um ihre Identität steht.
Mal schauen, was die Uhr sagt, die Sanduhr übrigens. Das war's mit Gerne Montag, euer Lieblings-Sonntagsblues mit Andi Weiß.
Und Stefan Schwabenbäder.
Bis nächste Woche.